Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unserer Podcast-Reihe. Dieser Thieme-Podcast, gesponsert von Vifor, informiert Sie über aktuelle Aspekte der Therapie von Patienten mit kardiorenalen Erkrankungen. Unser Thema heute ist die Hyperphosphatämie. Eine fortgeschrittene Niereninsuffizienz mit einer glomerulären Filtrationsrate von unter 30 Millilitern pro Minute vermindert die Ausscheidung insoweit, dass ein Anstieg der Serumphosphatspiegel auftreten kann. Die Hyperphosphatämie kann dann bei der Entwicklung eines sekundären Hyperparathyreoidismus und der renalen Osteodystrophie bei Patienten mit fortgeschrittener chronischer Nierenerkrankung und bei Patienten unter Dialyse eine Rolle spielen. Über das Therapiemanagement und den Einsatz von Phosphatbindern sprechen wir mit Dr. Eike Wrenger aus der internistischen Gemeinschaftspraxis Eikenhof in Langenhagen bei Hannover. Herr Dr. Wrenger, unser Thema heute heißt Hyperphosphatämie. Von welcher Patientengruppe reden wir genau?
Also die Hyperphosphatämie ist besonders klinisch bedeutend bei Dialysepatienten. Bei Patienten mit terminaler Niereninsuffizienz, die das Stadium 5 der dialysepflichtigen Niereninsuffizienz erreicht haben. In der Gruppe der Patienten mit chronischer Niereninsuffizienz, die noch nicht an der Dialyse sind, gelten besondere Regeln. Und da ist diese Patientengruppe, über die wir heute reden wollen, eigentlich noch nicht enthalten.
Warum ist das mit so hohen Risiken behaftet?
Also wir wissen, dass die Hyperphosphatämie ein Faktor in der Entwicklung des sekundären Hyperparathyroidismus darstellt. Und wir wissen, dass die Calciumphosphat-Homöostase bei Niereninsuffizienz und dann vor allem im Stadium 5 der chronischen Niereninsuffizienz an der Dialyse eine besondere Bedeutung hat. Der Anstieg des Serumphosphates, welcher ja über die Niereninsuffizienz erklärt werden kann, Phosphat wird normalerweise über die gesunde Niere ausgeschieden. Und bei Niereninsuffizienz kommt es zur Retention von Phosphat. Und klinisch wird das Ganze bedeutsam ab einer glomerulären Filtrationsrate unter 15 Milliliter pro Minute, vor allen Dingen, wenn die Patienten an der Dialyse sind. Und da spielt Phosphat eine wesentliche Rolle in der Entwicklung des sekundären Hyperparathyroidismus. Und die Hyperphosphatämie tatsächlich tritt diese relativ spät erst auf in der chronischen Niereninsuffizienz, wenn sich der Hyperparathyroidismus entwickelt. Und der Hyperparathyroidismus ist mit einer sehr hohen Mortalität und auch Morbidität bei diesen Dialysepatienten verbunden.
Sie haben gerade die verschiedenen Stadien erwähnt. In welchem Stadium und mit welchen Maßnahmen lässt sich denn dieses Ziel erreichen?
Die klinisch relevante Hyperphosphatämie tritt eigentlich erst im Stadium 5 der chronischen Niereninsuffizienz auf, in früheren Stadien in geringerem Maße. Und dort spielt vor allen Dingen eine diätetische Intervention möglicherweise eine große Rolle. In späteren Stadien an der Dialyse ist die diätetische Intervention sicherlich eine grundlegende Maßnahme, die eingehalten werden sollte. Die Patienten müssen aufgeklärt werden über ihre Nahrungsmittel, die sie zu sich nehmen. Aber eine ausschließliche diätetische Intervention, die führt bei dieser Patientengruppe sicher niemals zum Ziel. Sodass in dieser Patientengruppe es immer notwendig werden wird, eine Phosphatbindung mit der Nahrungsaufnahme zu erreichen, damit das Phosphat gar nicht erst in den Körper aufgenommen werden kann.
Welche Patienten profitieren denn konkret von solchen Phosphatbindern?
Die Patienten an der Dialyse, sowohl an der Peritonealdialyse wie vor allem an der Hämodialyse, profitieren nachweislich von der Verordnung von Phosphatbindern. Und das ist auch sehr gut gezeigt worden in verschiedenen Studien. Es gibt eine ganz große Beobachtungsstudie, auf die ich vielleicht jetzt schon eingehen kann. Das ist die sogenannte COSMOS-Studie, die einfach mal Hämodialysepatienten angeschaut hat, die erstens eine Hyperphosphatämie aufwiesen und die dann auch mit Phosphatbindern behandelt worden sind. Und in dieser Studie sind eigentlich zwei Dinge herausgekommen. Einerseits konnte gezeigt werden, dass Phosphatbinder versus keine Phosphatbinder mit einem Vorteil für diese Patienten bezüglich der Mortalität verbunden war. Das heißt, weniger Patienten sind verstorben, die Phosphatbinder genommen haben, versus Patienten, die keine genommen haben. Und das andere in der Studie, auf das wir vielleicht später noch eingehen können, war das Ergebnis, dass gewisse Zielwerte tatsächlich, die mit einer besseren Überlebensrate verbunden waren, definiert werden konnten. Aus diesem großen Kollektiv der Patienten, das waren über 6000 Patienten in dieser Studie eingefasst worden.
Wenn Patienten davon profitieren und die Phosphatbinder schon lange im Einsatz und günstig sind, warum bekommt die nicht jeder?
Bei unseren Dialysepatienten kontrollieren wir regelmäßig die Phosphatwerte. In unserem Zentrum kontrollieren wir wahrscheinlich sogar häufiger, als das nach den KDIGO-Guidelines empfohlen wird, und versuchen, die Ergebnisse mit den Patienten auch immer zeitnah zu besprechen. Und es kristallisiert sich heraus, dass bei vielen Patienten, die sich gut ernähren, die Hyperphosphatämie ein relevantes Problem sein kann, sodass diese Patienten immer eine Phosphatbindertherapie benötigen. Und aus der Gruppe der Phosphatbinder gibt es mittlerweile extrem viele Vertreter. Die ältesten sind sicher die calciumhaltigen Phosphatbinder, und es gibt jetzt auch viele Neuentwicklungen der calciumfreien Phosphatbinder. Die calciumhaltigen Phosphatbinder sind in der Vergangenheit etwas zurückhaltend eingesetzt worden, da sie häufig mit dem Problem der Hyperkalzämie verbunden waren. Das hat in neuerer Zeit aber weniger Bedeutung, weil wir durch verschiedene andere Mechanismen und Therapien bei unseren Patienten es erreichen können, dass die Hyperkalzämie nicht mehr diese relevante Rolle spielt, wie sie vor einigen Jahren noch gespielt hat.
Kann man sagen, dass calciumfreie Phosphatbinder die bessere Wahl sind? Oder wie sehen Sie das?
Es gibt da verschiedene Entwicklungen, und es wird heute so sein, dass man sicherlich aus praktischen Erwägungen unter Kontrolle der verschiedenen Parameter sicherlich eine Kombinationstherapie anstreben wird. Man strebt bei jüngeren Patienten in der Regel, die sich gut ernähren, eine calciumfreie Phosphatbindertherapie an. Wenn allerdings die Hyperkalzämie keine Rolle spielt und durch andere Mechanismen es erreicht wird, dass das Calcium eher niedrig ist bei den Patienten, dann kann in der Kombinationstherapie sicherlich auch der Einsatz einer calciumhaltigen Phosphatbindertherapie erfolgen.
Was sollten Ihrer Meinung nach die generellen Auswahlkriterien sein, nach denen man eine Auswahl trifft?
Generelle Auswahlkriterien sind manchmal sehr schwierig bei den Patienten. Sie müssen viel probieren. Jeder Patient ist individuell verschieden. Er verträgt seine Tabletten unterschiedlich. Sie haben immer ein Konzept, wo Sie eine möglichst effektive Phosphatbindung erreichen möchten, mit einer möglichst optimalen Therapie, die wenige Tabletten umfasst, die ein Patient auch kontinuierlich einnimmt, sonst ist der Effekt nämlich schnell verloren, sodass die optimale Therapie eigentlich eine Phosphatbindertherapie wäre, die keine Probleme verursacht, bezüglich Hyperkalzämie beispielsweise, und die andererseits aber damit verbunden wäre, dass sie möglichst wenige Tabletten einnehmen müssen, damit die Compliance des Patienten erhalten bleibt.
Sie haben gerade von der Tablettenlast gesprochen. Von welchen Dimensionen reden wir denn hier?
Also es ist tatsächlich so, dass eine Studie dazu publiziert worden ist, und da fand man, dass der mittlere Hämodialysepatient etwa 19 Tabletten durchschnittlich am Tag einnimmt. Viele sogar noch deutlich mehr. Und das ist natürlich etwas, wenn man das für sich selber betrachtet, was man häufig über eine lange Zeit zuverlässig gar nicht mehr einhalten kann. Sodass es gerade bei dieser Therapie immer auch wieder Compliance-Probleme gibt.
Hat das etwas mit der Bindungskapazität des Phosphatbinders zu tun?
Durchaus. Es ist mal untersucht worden, wie die Bindungskapazität der verschiedenen existierenden Phosphatbinder eigentlich ist. Und da stellt sich heraus, dass Präparate wie Calciumacetat, Calciumcarbonat und auch Sevelamer in ihrer Calciumbindungskapazität in etwa tatsächlich vergleichbar sind. Und dass es Neuentwicklungen gibt, wie beispielsweise Lantancarbonat oder auch das ganz neue Präparat Velforo, was eine besonders hohe Bindungskapazität für Phosphat aufweist. Deswegen ist es dann auch möglich, durchaus Tabletten einzusparen bei sehr viel effektiverer Phosphatbindung. Und in einer Vergleichsstudie, und das ist sehr interessant, konnte gezeigt werden, dass bei vergleichbaren Phosphatbindungskapazitäten und vergleichbaren Phosphatwerten innerhalb eines Jahres es möglich war, tatsächlich 2000 Tabletten einzusparen, wenn man die Therapie mit Velforo gegenüber einer Therapie mit Sevelamer verglichen hat. Und Sevelamer ist auch ein eher neuer, modernerer Phosphatbinder im Vergleich zu calciumhaltigen Phosphatbindern.
Verstehe ich das richtig, dass die Umstellung auf ein Präparat mit hoher Bindungskapazität tatsächlich auch das klinische Outcome verbessern kann?
Tatsächlich gibt es in einer neueren Untersuchung Hinweise darauf, dass zumindest Outcome-Parameter verbessert werden können. Nach einer Umstellung der Therapie, der Phosphatbindertherapie auf Velphoro, kam es bei Patienten bei vergleichbaren Phosphatwerten, vergleichbarer Phosphatsenkung unter der Therapie zu einem Anstieg der Eiweißwerte, der Albuminwerte im Blut, was zeigt, dass offensichtlich die Ernährung dieser Patienten verbessert worden ist. Und so etwas kann natürlich ein harter Endpunkt irgendwann auch einmal sein. Also es ist nicht nur die Phosphatbindung, der Phosphatwert von Bedeutung, sondern auch Parameter, die zu einem echt besseren Outcome führen können.
Gibt es etwas, was ich bei der Umstellung auf ein solches Präparat beachten muss?
Bei Phosphatbindern haben wir ein zum Teil großes Problem mit den Patienten. Sie kommen nicht darum herum, verschiedene Präparate mit dem Patienten auszuprobieren und mit dem Patienten auch zu besprechen, wie man diese einsetzt. Und tatsächlich gibt es Patienten, die manche Präparate nicht tolerieren. Und dann bleibt es ihnen nichts anderes übrig, als andere Präparate einzusetzen. Bei der Umstellung auf Velphoro muss man beachten, dass bestimmte Phänomene auftreten, dass der Stuhlgang dunkel wird, dass möglicherweise Verfärbungen im Mund auftreten, die etwas länger anhalten können. Und es gibt aber Methoden, die man dem Patienten auch mitteilen kann, die das vermeiden können. Sie können die Tablette, müssen Sie nicht unbedingt kauen, Sie können sie vorher klein machen und dann vermeiden Sie die Verfärbungen im Mund. Und das Phänomen des dunklen Stuhlgangs oder der ganz allgemein der Stuhlgangprobleme, dieses Phänomen nimmt häufig wieder ab im Langzeiteinsatz. Das ist auch in Studien gezeigt worden. Sodass es ganz wichtig ist, dem Patienten verschiedene Möglichkeiten zur Verfügung zu stellen, die er selber auch ausprobieren kann. Es muss eine Akzeptanz da sein, sonst wird die Therapie nicht erfolgreich sein.
Vielen Dank, Herr Dr. Wrenger. Wir haben es mit einem komplexen Thema zu tun. Und darf ich Sie bitten, Ihre Take-Home-Message für die Kolleginnen und Kollegen noch einmal zusammenzufassen?
Also als Take-Home-Message ist es enorm wichtig, mit dem Patienten das Problem der Hyperphosphatämie aktiv zu besprechen, und zwar wiederholt aktiv zu besprechen bei der regelmäßigen Visite oder bei den Ambulanzbesuchen. Denn nur wenn der Patient über seine Parameter aktiv informiert wird, kann er auch aktiv mitarbeiten. Das Zweite ist, dass es mittlerweile eine große Auswahl an Therapien gibt zur Phosphatsenkung und dass wahrscheinlich calciumfreie Phosphatbinder durchaus Vorteile gegenüber calciumhaltigen Phosphatbindern haben. Das ist in neuerer Zeit etwas relativiert worden, weil das Problem der Hyperkalzämie nicht mehr so evident ist wie noch vor ein paar Jahren, sodass sicherlich Kombinationstherapien auch durchgeführt werden können. Und ein ganz wichtiger Punkt ist, je weniger Tabletten ein Patient einnehmen muss, desto länger wird er wahrscheinlich die Therapie durchhalten. Desto besser wird die Compliance sein und man wird das Ziel schneller und effektiver erreichen können. Das hat ja vor allen Dingen Langzeitauswirkungen für den Patienten. Und das, was Sie jetzt machen, schlägt sich häufig erst in einigen Jahren als Komplikation nieder.
Und damit sind wir am Ende dieser Folge angelangt. Unser Thema heute war die Hyperphosphatämie. Ich freue mich, Sie bald zur nächsten Folge unserer Podcast-Reise begrüßen zu dürfen.